Radio Dreieckland, Punkt 12, der Infoflash. TEPCO benutzt jetzt den Pazifik als Atommüllkippe. Mit Genehmigung der japanischen Regierung hat der Eigentümer der Atomruine Fukushima 1, TEPCO, mit der Verklappung von 11.000 Tonnen relativ schwach radioaktiv verseuchten Wassers seiner Wasserbecken begonnen. Diese sollen dann die hochradioaktiv verseuchten Meereswassermassen seiner dreiwöchigen Harakiri-Kühlaktion aufnehmen. Mit ihnen hatte TEPCO versucht, die offenliegenden 4 Reaktoren und Brennelemente-Becken mit 2.600 Tonnen Brennelementen zu kühlen, die in dem durch Wasserstoffexplosionen in Grund und Boden ruinierten Reaktorgebäude und Containments gelagert sind. Nach der herrschenden, bisher nicht korrigierten Ansicht deutscher Atombehörden und Betreiber sind Wasserstoffexplosionen derart nach, Zitat, menschlichen Ermessen unwahrscheinlich, dass gegen sie keine Vorsorge getroffen werden muss. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hatte Ende der 1979 gar ein Urteil gefällt, nachdem die gegenteilige Ansicht des Freiburger Verwaltungsgerichtes im Wiehlverfahren für rechtswidrig erklärt wurde. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Kalka-Beschluss von 1986 derartige Vorstellung von Risiken in das Reich der Sozial adäquaten Risiken eingestuft. Sozial adäquate Risiken sind aber zu dulden. Sarkozy lässt jetzt auch in Elfenbeinküste Bomben. Nach Übernahme des Flughafens von Abidjan aus den Händen der UN haben Montagabend französische Kampfhelikopter nicht nur Militärlager, sondern den vom Wahlverlierer Gbagbo okkupierten Präsidentenpalast angegriffen. Damit hat sich Frankreich unmittelbar militärisch in den ivorischen Bürgerkrieg zugunsten Ouattaras eingemischt, wie von dessen Botschafter in Paris auch verlangt wurde. Ouattaras Truppen waren in der vergangenen Woche über die Waffenstillstandslinie vorgerückt nach Abidjan. Berichte von Massakern beider Seiten machen seitdem die Runde. Millionen sind vor den Kämpfen in die Nachbarländer wie Liberia geflüchtet. IWF soll Schulden der ärmsten Länder erleichtern. Das Exekutivdirektorium des Internationalen Währungsfonds trifft sich diese Woche, um zu beraten, wie zusätzliche Einnahmen von 2,8 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf von Goldreserven genutzt werden sollen. 58 zivilgesellschaftliche Netzwerke, darunter Alaska.de, Oxfam, One sowie der Weltgewerkschaftsbund, rufen die Regierung der IWF-Mitgliedsländer auf, diese außerplanmäßigen Gewinne für Schuldenerleichterung für arme und von Krisen bedrohte Länder einzusetzen. Der Internationale Währungsfonds verfügt über die drittgrößten Goldreserven der Welt. Da der Goldpreis seit dem Verkaufsbeschluss deutlich gestiegen ist, sind die tatsächlichen Einnahmen erheblich höher als geplant. Das IWF-Exekutivdirektorium will über 3 verschiedene Optionen beraten, wofür die 2,8 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Gewinns verwendet werden sollen. In Betracht kommen die Anlage als Sondervermögen für einnahmenschwachen Zeiten, die Aufstockung der Reserven des Fonds oder eben die Verwendung als Hilfe für krisengeschüttelte arme Länder. Erneut Spannung an Grenze zwischen Nicaragua und Costa Rica. Die nicaraguanische Regierung hat vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag am Montag offiziell Einspruch gegen eine angekündigte kostarikanische Erkundungsmission auf die von beiden Ländern beanspruchte Flussinsel Calera eingelegt. Der Staatssekretär des Außenamtes Nicaraguas, Cesar Vega, nannte das Verhalten des Nachbarlandes nach einem Bericht des lateinamerikanischen Nachrichtensenders Telesur eine Provokation. Die kostarikanische Regierung hatte vergangene Woche angekündigt, ein Expertenteam zur Erkundung der Zerstörung des sensiblen Naturschutzgebietes durch nicaraguanische Rodungs- und Flussaushebungsarbeiten zu entsenden. In einem ersten Schiedsspruch Anfang März hatte der Internationale Gerichtshof Nicaragua aufgefordert, Militär- und Sicherheitspersonal von der Flussinsel abzuziehen und gleichzeitig eine wissenschaftliche Erkundungsmission durch Costa Rica zu erlauben. Geiz ist geil. Belohnung für Sicherheitsverantwortliche. Transocean, die Firma, der die Ölplattform gehört, die im letzten Jahr im Golf von Mexiko explodierte und die größten Umweltverschmutzung der US-Geschichte auslöste, hat ihren obersten Führungskräften Boni zugesprochen. Wörtlich übersetzt, weil sie, Zitat, das beste Jahr in der Sicherheitsperformance in der Geschichte unserer Firma verantworteten. Der Bonus für den Transocean CEO Steve Newman erreicht nahezu 400.000 US-Dollar. BP will wieder ran. Der Ölgigant BP hat um die Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Tiefseeölbohrung im Golf von Mexiko nachgesucht. Dies nicht einmal ein Jahr, nachdem ihre angeleaste Ölplattform in der Region explodiert war, 11 Arbeiter getötet wurden und die größte Ölkatastrophe der US-Geschichte verursacht worden war. Der Antrag bei der US-Aufsichtsbehörde umfasst die Ölbohrgenehmigung für 10 existierende Felder ab Juli. Der Antrag erfolgt just eine Woche, nachdem das Justizministerium bestätigt hatte, dass die Gesellschaft mögliche Anklagen wegen versuchten Totschlags sowie weitere zivile und strafrechtliche Strafen wegen der Explosion und dem Tod der Arbeiter zu gewärtigen hat. US-Administration ändert Position zu Jemen. Derweil werden 12 Demonstrierende erschossen. Nach einem Bericht der New York Times forciert die Obama-Administration offenbar private Initiativen, um den jemenitischen präsidialen Machthaber Ali Abdullah Saleh einen Weg aus dem Amt zu erleichtern. Saleh war in seiner 30-jährigen Regentschaft ein enger Partner der Antiterroroperation der USA. Die Times berichtet, dass der Knackpunkt des Amtsabschieds von Saleh die Möglichkeit der ungehinderten Weiterführung der Antiterroroperationen sei. Unterdessen benutzt die jemenitische Regierung weiterhin brutale Gewalt zur Niederschlagung der Antiregierungsprotestbewegung. Mindestens 12 Demonstranten wurden am Montag in Taiz getötet, als Sicherheitskräfte das Feuer eröffneten. In der Hafenstadt Hodeidah haben bewaffnete Männer in Zivilkleidung das Feuer auf Protestierer eröffnet und mindestens 300 Menschen verletzt. Tacheles in Berlin wurde am Montag doch nicht verkauft. Die für Montag angesetzte Zwangsversteigerung des Berliner Kunsthauses Tacheles ist kurzfristig abgesagt worden. Das rund 25.000 Quadratmeter große Gebäude bzw. Areal sollte ursprünglich am Vormittag versteigert werden. Der Gläubiger, die HSH Nordbank, hatte die Versteigerung beantragt. Wie die Bank mitteilte, sei die Zwangsversteigerung deshalb gestoppt worden, weil die Verhandlungen mit möglichen Investoren noch nicht abgeschlossen seien. Es werde aber mit einer baldigen Fortsetzung gerechnet, sagte eine Sprecherin der Bank. Der Verkehrswert des Geländes in Berlin Mitte liegt bei rund 35 Millionen Euro. Gegen die Zwangsversteigerung demonstrierten Montagvormittag mehrere Dutzend Künstlerinnen und Künstler und ihre Sympathisanten vor dem Amtsgericht. Sie forderten einen Halt des Projektes. Das Tacheles, unweit des Bahnhofs Friedrichstraße gelegen, war 1990 von einer Künstlerinitiative besetzt worden. In den Ateliers des Kunsthauses arbeiten fast 100 Künstler und Künstlerinnen. Gebäudereinigungen der BRD sollen nach dem Willen der IG Bau mehr Geld bekommen. Das berichtet die Junge Welt in ihrer Online-Ausgabe. Der IG Bau-Bundesvorstand Frank Wienans hat erklärt, die Mitarbeiter müssten an der guten Entwicklung der Unternehmen beteiligt werden. Zuvor hatte die Bundestarifkommission der Gewerkschaft die Tarifforderung für die Gebäudereiniger beschlossen. Danach soll der Stundenlohn in der untersten Entgeltgruppe in Westdeutschland um 60 Cent steigen. Im Osten fordert die IG Bau ein Plus von 70 Cent. Derzeit beträgt der Mindestlohn für die Innenreinigung im Westen 8,55 Euro und im Osten 7 Euro. UL fordert keine Erhöhung der Schwimmbadpreise. Recht spät, zwar doch noch rechtzeitig zur heutigen Gemeinderatssitzung, verlangen die unabhängigen Listen, die geplante Eintrittspreiserhöhung für Freiburgs Bäder zu stoppen. In einem vom Stadtrat Guzzoni erarbeiteten Antrag wird stattdessen beantragt, den berechtigten Kreis für ermäßigte Eintrittspreise zu erweitern, um die Inhaberin des Freiburg-Pass. Und Kinder unter 18 von Inhaberin des Freiburg-Pass erhalten den gleichen Sondertarif für Frei- und Hallenbäder wie die Kinder von Familiencard-Inhaberinnen. Eine Finanzierung der Punkte 2 und 3 soll aus dem Wegfall der freiwilligen Leistung für das Starter-Set erfolgen. 20 Millionen Mehreinnahmen bei der Stadt Freiburg. Salomon will Papstbesuch statt Sozialticket fördern. Schon bei der Pressekonferenz zur Präsentation des Doppelhaushaltes 2011 und 12 im Februar bemerkte der kommunalpolitische Berichterstatter von RDL, dass die Haushaltsannahmen des grün-schwarzen Bürgermeisteramtes mehr als Makulatur sind. Weder würden angesichts der Ist-Einnahmen 2010 die Steuereinnahmen des Finanzausgleiches mit jährlich 30 Millionen einbrechen, noch war die gerade gefundene Einigung zu Lasten der Hartz-IV-Beziehenden und die damit verbundenen Mehreinnahmen der Kommunen im Haushalt angesetzt. Letzteres ist jetzt von der Verwaltung quantifiziert worden. 9,5 Millionen Mehreinnahmen kommen für das Bildungspaket, 5,2 Millionen für die Grundsicherung, die Mietkostenzuschüsse belaufen sich auf 6,5 Millionen. Selbst wenn die Personalkostensteigerung bei Umsetzung des Bildungspaketes berechnet werden, verbleiben 20 Millionen netto Mehreinnahmen. Trotzdem soll für ein Mobilitätsticket mit ca. 1,5 Millionen Euro kein Raum sein. Stattdessen will das grün-schwarze Bürgermeisteramt aber dieses Geld nicht in die soziale Infrastruktur verausgaben, sondern will ohne zum Beispiel eine Gewerbesteuererhöhung in die defizitäre Schulsanierung stecken. Straßen- und Brückensanierung ist der Hebel mit einem Umverteilungseffekt von unten in Richtung Bauwirtschaft und kann nur als krass sozial ungerecht bewertet werden. Allerdings will das Bürgermeisteramt sehr wohl die Pläne vieler Gemeinderatsfraktionen konterkarieren, dem chronischen Defizitbringer des Stadthaushaltes, Freiburger FETM, Gelder zu streichen. Der Papstbesuch soll stattdessen mit 300.000 Euro aus der ach so klammen Stadttasche gepusht werden. Dass in jedem Fall die Steuereinnahmen nicht so gering sein werden, wie von Neideck kalkuliert, beweisen auch andere Zahlen. Zusätzlich erhält die Stadt sowohl bei ihrem Anteil an der Gewerbe- wie der Einkommensteuerabrechnung 2010 jeweils 1 Million Euro mehr als dem Gemeinderat vorgelegt. Sambasta Beschlagnahme. Unter Bezugnahme auf ihre de facto nicht zu beantwortete Anfrage zu Vorkommnissen beim deutsch-französischen Gipfel erklärten die Stadträte der GAF die Praxis der Stadt als Versammlungsbehörde für, Zitat, auf eklatante Weise rechtswidrig, weil sie sich auf eine im Gegensatz zu Artikel 8, Zitat, übliche Auflagenpraxis beruft. Auch die unabhängigen Listen haben sich in einem Schreiben an den Ordnungsbürgermeister neidig gegen die Praxis der Behörde verwandt. Vor diesem Hintergrund auch einen Brief von 20 Gemeinderäten zur bedingungslosen Herausgabe der Samba-Trommel, ist es allerdings unbegreiflich, weshalb dieses Thema rechtswidrige Praxis des Ordnungsamtes gegen Versammlungen und Demonstrationen nicht endlich auf die Tagesordnung in einer ordentlichen Sitzung des Gemeinderates erörtert wird. Herrenhänder Bewohnerinnen und Besetzerinnen stellen Freiburger Stadtbau zur Rede. Am Montag, dem 4. April, war die Zukunft der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Herdern Thema beim Bürgergespräch in der Aula der Weierhofschule. Anwesend waren neben dem Baubürgermeister Haag und dem Herrenhänder Bürgerverein auch Vertreter von Stadtbau und Arbeiterwohlfahrt. Selbst für den Baubürgermeister Haag war es kein Geheimnis, dass aber auch von der unsozialen Politik Betroffene gekommen waren. Zitat, sicherlich sind heute einige Damen und Herren da, die ganz speziell wegen dieses Themas hier sind. Der Baubürgermeister war vor allem daran interessiert, das ganze Thema Johann-Sebastian-Bach-Straße möglichst schnell abzuschließen. Zwar blieb nach der Vorstellung der Neubauprojekte etwas Zeit für Fragen, eine wirkliche Diskussion über Sinn und Unsinn von Abbruch und teurem Neubau war allerdings weder gewünscht noch möglich. Der Geschäftsführer der Freiburger Stadtbau, Klaus Mann, blieb bei allen politischen Fragen viele Antworten schuldig. Ein Vertreter des Arbeitskreises, wem gehört die Stadt des Mietshäuser-Syndikats, kritisierte, dass bei der Stadtbau derartige Entscheidungen hinter verschlossen geschlossenen Türen getroffen werden und daher eine frühzeitige Beteiligung unmöglich sei. Die Frage nach einer Kalkulation der Alternativen, also einer Renovierung des bestehenden Wohnraums, wurde von Lothar Kurz und von der Stadtbau schlicht abgewiesen. Jetzt müssen sie uns einfach glauben, dass wir da vernünftig kalkuliert haben, so das wörtliche Zitat. Dass nach diesen Kriterien viele weitere Straßenzüge kurz vor dem Abriss stünden, keine Antwort. Die Vertreibungspolitik gegenüber den bisherigen Bewohnerinnen, ca. 100 Kleinrentnerinnen, wurde von der Stadt wie Stadtbau vehement bestritten.